Ich freue mich, wieder mal bei euch zu sein. Als ich begrüßt wurde von einem Gemeindeglied, ist mir gesagt worden, du warst aber schon lange nicht mehr da. Stimmt, ich war schon länger nicht mehr da und deswegen freue ich mich, dass ich mit euch heute gemeinsam Gottes Wort aufschlagen darf und dass wir auch von seinem Heiligen Geist hier geführt werden. Im Matthäusevangelium, Kapitel 24, sagt Jesus in seiner Rede über die Endzeit, dass es vor seiner Wiederkunft auf diesem Planeten Erde Kriege geben wird. Und ich lade euch ein, eure Bibel zur Hand zu nehmen und mit mir das Matthäusevangelium aufzuschlagen, Kapitel 24 und dort die Verse 6 und 7 zu lesen. Matthäusevangelium, Kapitel 6. Nee, Entschuldigung, 24 und dort die Verse 6 und 7. Dort heißt es, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn das muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein, und Erdbeben hier und dort. Seit Jesus hier auf Erden war, hat sich bis heute allein dieses eine Zeichen von all den anderen, die seine Wiederkunft vorausgehen sollen, auf vielfache Weise erfüllt. Nun wissen wir aber, dass es in der Bibel zwei Arten von Kriegen gibt. Die eine Art ist vordergründig. Das heißt, wir können sie mit unseren Augen wahrnehmen und das Geschehen verfolgen. Die andere Art geschieht im Hintergrund und ist mit unseren menschlichen Augen nicht wahrnehmbar. Wir lesen davon zum Beispiel im Buch Daniel, Kapitel 10, und dort die Verse 12 und 13 und 20 und 21. Daniel, Kapitel 10. Und dort zuerst einmal die Verse 12 und 13. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest, zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört, und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und siehe, Michael, einer der ersten und der Engelsfürsten, kam mir zu Hilfe. Und ihm überließ ich den Kampf mit den Engelfürsten des Königreichs Persien. Und jetzt noch die Verse 20 und 21. Und er sprach, weißt du, warum ich zu dir gekommen bin? Und jetzt muss ich wieder hin und mit dem Engelfürsten von Persien kämpfen. Und wenn ich das hinter mich gebracht habe, siehe, dann wird der Engelfürst von Griechenland kommen. Hier werden Kriege beschrieben, die im Hintergrund stattfinden. Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Welche von den beiden Kriegsarten ist nach eurer Meinung nach gefährlicher? Die Kriegsart im Vordergrund oder im Hintergrund? Die zweite. Warum denkst du, ist die zweite gefährlicher? Sie ist unsichtbar. Da geschieht etwas, was wir nicht wahrnehmen, was uns zwar umgibt, aber wir sehen die Gefahr nicht und wir können sie auch nicht einschätzen. Und wir wollen uns heute in unserer Predigt mit der zweiten Kriegsart beschäftigen, die im Hintergrund stattfindet. Es handelt sich dabei um einen geistlichen Krieg, dem wir alle von unserer Geburt an bis zum Ende unseres Lebens hier auf Erden ausgesetzt sind. Der Apostel Paulus beschreibt uns diese Kriegsart in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus und zeigt uns dabei aber auch gleichzeitig, wie wir dafür gut gerüstet sein können, um am Ende daraus siegreich hervorzugehen. Und ich lade euch ein, mit mir den Epheserbrief aufzuschlagen und dort das Kapitel 6, und wir lesen die Verse 10 bis 18. Epheserbrief, Kapitel 6, und dort die Verse 10 bis 18. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Bei dieser Art von Krieg geht es nicht um einen natürlichen, sondern um einen übernatürlichen Krieg. Da wir es hier, wie der Apostel Paulus es beschreibt, nicht mit Fleisch und Blut zu tun haben, sondern mit Mächten und Gewalten, die in der Finsternis dieser Welt herrschen, den sogenannten bösen Geistern unter dem Himmel, sprich den gefallenen Engeln mit Satan, ihrem Anführer, wie wir es im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, Kapitel 12, wie sie uns dort beschrieben werden. Weil wir es hier mit einer ganz speziellen Kriegsart zu tun haben, wird dafür auch eine ganz spezielle Waffenrüstung benötigt. In der Luther-Übersetzung von 1984 wird sie als die geistliche Waffenrüstung bezeichnet, die aus 6 Teilen besteht: einem Gürtel, einem Brustpanzer, ein paar Stiefel, ein Schild, einen Helm und einem Schwert. Da es sich bei diesem Krieg, wie wir bereits festgestellt haben, um einen geistlichen Krieg handelt, wird jedem dieser Rüstungsgegenstände auch eine geistliche Bedeutung zugeschrieben. Der geistliche Krieger soll sich bekleiden mit dem Gürtel der Wahrheit, dem Brustpanzer der Gerechtigkeit, den Evangeliumstiefeln des Friedens, dem Schild des Glaubens, dem Helm des Heils und dem Schwert des Geistes. Da wird auch die Erklärung gegeben, welches ist das Wort Gottes. Jeder einzelne Gegenstand dieser geistlichen Waffenrüstung weist den geistlichen Krieger auf Jesus Christus hin. Jesus Christus ist die Wahrheit. Nach Johannes Kapitel 14, Vers 6. Er ist auch unsere Gerechtigkeit, mit der wir einzig und allein vor Gott bestehen können. Das lesen wir im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21. Jesus Christus ist unser Friede. Johannes 14, Vers 27. Es ist der Glaube Jesu, der uns den Sieg schenkt. Offenbarung 14, Vers 12. Er ist unser Heil. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und er ist auch das Wort Gottes. Offenbarung Kapitel 19, Vers 13. Final werden jedem geistlichen Krieger und damit jedem Gläubigen noch 2 wichtige Empfehlungen gegeben. Die erste wichtige Empfehlung lautet: zieht die ganze Waffenrüstung an, die Gott dir zur Verfügung stellt. Und lass nichts davon weg, denn nur dann bist du vor den Angriffen des Feindes sicher geschützt. Die Schlachterübersetzung gibt Vers 11 und 13 im Kapitel 6 des Epheserbriefes daher wie folgt wieder. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Anschlägen des Teufels. Und Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Die zweite wichtige Empfehlung lautet, zieh nie ohne Gebet in die Schlacht. In Vers 18 haben wir gelesen, betet allezeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen. Das Gebet ist der Schlüssel zum Erfolg. Wir lesen im Alten Testament an vielen Stellen, dass der Erfolg Israels bei einer Schlacht nicht von der Überlegenheit der Waffen oder einer den Gegnern zahlenmäßig überlegenen Armee von gut ausgebildeten Kriegsleuten abhängig war, sondern vielmehr von der Gegenwart und der Macht Gottes. Der Schlüssel zum Erfolg liegt somit nicht in uns, sondern im festen Vertrauen auf Gottes Macht und seine Vorsorge. Die folgenden Texte, die ich mit euch lesen möchte, sollen deutlich werden lassen, worin der Garant für den Sieg einzig und allein besteht. Der erste Text, den finden wir im Psalm 118 und dort in den Versen 15 und 16. Psalm 118 und dort die Verse 15 und 16. Es heißt dort, man singt mit Freuden vom Sieg. In den Hütten der Gerechten. Und jetzt kommt die Begründung. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Die Rechte des Herrn behält den Sieg. Den zweiten Text finden wir in Sprüche Kapitel 21 und dort im Vers 31. Sprüche Kapitel 21 und dort der Vers 31. Dort heißt es, Rosse werden gerüstet zum Tage der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Und den dritten Text finden wir im zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther, im Vers 14 und dort dem ersten Teil. Kapitel 2 und dort Vers 14, erster Teil. Es heißt dort, Gott aber sei gedankt, der uns allezeit Sieg gibt in Christus. Und dies brachte auch Martin Luther in seiner zweiten Liedstrophe seines bekannten Lieds zum Ausdruck, ein feste Burg ist unser Gott. Dort heißt es, mit unserer Macht ist nichts getan. Wir sind gar bald verloren. Es streit für uns der rechte Mann, den Gott hat selbst erkoren. Fragst du, wer er ist? Er heißt Jesus Christ. Der Herr Zebaoth und ist kein anderer Gott. Und jetzt kommt der entscheidende Satz. Das Feld muss er behalten. Wer will Gott den Sieg streitig machen? Wer ist dazu in der Lage? Der Apostel Paul schreibt in seinem Brief an die Kolosser im Kapitel 2, Vers 15, dass Gott die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und einen Triumph aus ihnen gemacht hat in Christus. Wenn der Sieg nun einzig und allein von und durch Gott kommt, welche Rolle spielen wir dann eigentlich noch dabei? Können wir uns da nicht einfach ganz entspannt zurücklehnen und Gott einfach machen lassen? Schlagen wir dazu den Psalm 127 auf und lesen dort die Verse 1 und 2. Psalm 127 und dort die Verse 1 und 2. Salomo schreibt hier, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst dir daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esset euer Brot mit Sorgen. Denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Warum also noch das Haus bauen, die Stadt bewachen und von früh bis spät arbeiten, wenn Gott doch eh alles für uns macht? Könnte nun einer denken. Lesen wir dazu einen weiteren Text im zweiten Buch Mose, Kapitel 14. Zweites Buch Mose, Kapitel 14, dort die Verse 13 bis 15. Diesem Kapitel wird uns die menschlich gesehen ausweglose Situation beschrieben, als das Volk Israel vor dem Schilfmeer stand und die ägyptische Armee ihnen hinterherjagte, um sie als Gefangene wieder nach Ägypten zurückzuführen. Zweites Buch Mose, Kapitel 14 und dort die Verse 13 bis 15. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, stehet fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Und der Herr sprach zu Mose: Was schreist du zu mir? Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Heißt nun stille sein, nichts tun? Wie lautete Gottes Anweisung an Mose? Wir haben gelesen: Sage den Israeliten, dass sie weiterziehen. Oder mit anderen Worten ausgedrückt: Geht im Glauben voran oder im Vertrauen auf Gottes Macht. Vom ersten bis zum letzten Buch der Bibel lesen wir stets von einer Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch. Gott wird nicht das tun, was der Mensch tun kann, aber der Mensch soll auch nicht versuchen, das zu tun, was allein in Gottes Macht steht. Was Gott in der Zusammenarbeit mit dem Menschen jedoch erwartet, ist, dass wir ihm aufgrund seiner vielen Liebesbeweise, die wir in unserem Leben erfahren, vertrauen und seine Anweisungen auch dann befolgen. Das haben wir auch heute in unserer Sabbatschule darüber ausgetauscht. Gott kommt nie zu früh, aber auch nie zu spät. Sein Eingreifen erfolgt immer zum richtigen Zeitpunkt. Dies durfte das Volk Israel auch damals in der aus menschlicher Sicht ausweglosen Situation am Schilfmeer auf wunderbare Art und Weise erfahren. Gott errettete sein Volk aus der Hand der Ägypter. Und dies lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 14, in den Versen 30 und 31. So errettete der Herr an jenem Tage Israel aus der Ägypter Hand. Und sie sahen die Ägypter tot am Ufer des Meeres liegen. So sah Israel die mächtige Hand, mit der der Herr an den Ägyptern gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn, und sie glaubten ihm und seinem Knecht Mose. Diese wunderbare Rettungsaktion bewegte Mose und das Volk Israel damals, Gott mit einem Lied dafür zu loben. Und wir finden das Lied gleich im Anschluss im Kapitel 15. Wir werden dort die Verse 1 bis 3 miteinander lesen. Damals sangen Mose und die Israeliten dies Lied dem Herrn und sprachen: Ich will dem Herrn singen, denn er hat eine herrliche Tat getan. Ross und Mann hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang und ist mein Heil. Das ist mein Gott. Ich will ihn preisen. Er ist meines Vaters Gott. Ich will ihn erheben. Der Herr ist der rechte Kriegsmann. Herr ist sein Name. Betrachten wir hier dem Zusammenhang noch eine andere Situation. Worauf vertraute David, als er dem Riesen Goliath gegenüberstand? Wir finden diesen Bericht im 1. Buch Samuel, Kapitel 17 und dort die Verse 45 bis 47. 1. Buch Samuel, Kapitel 17 und dort die Verse 45 bis 47. David aber sprach zu dem Philister: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Spieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes des Heeres Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird dich der Herr in meine Hand geben, dass ich dich erschlage und dir den Kopf abhaue und gebe deinen Leichnam und die Leichname des Heeres der Philister heute den Vögeln unter dem Himmel und dem Wild auf der Erde, damit alle Welt inne werde, dass Israel einen Gott hat. Und damit diese ganze Gemeinde inne werde, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß hilft. Denn der Krieg ist des Herrn. Und er wird euch in unsere Hände geben. Und wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, dass es genau so passiert ist. Gott hat den Sieg geschenkt über diesen mächtigen Krieger. Obwohl der Krieg des Herrn ist und er der wahre Kriegsmann ist, der unseren Streit gegen die Mächtigen und Gewaltigen führt, gibt er uns dennoch durch Paulus die Anweisung, uns mit der geistlichen Waffenrüstung zu bekleiden. Die Anweisung, die wir im Epheserbrief Kapitel 6, Vers 11 gelesen haben, lautet: Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wir haben bereits festgestellt, dass diese geistliche Waffenrüstung aus 6 Teilen besteht und wir nur dann vor den Angriffen des Feindes sicher geschützt sind, wenn wir diese Rüstung vollständig tragen und nichts davon weglassen. Obgleich jedes dieser Rüstungsgegenstände von großer Wichtigkeit ist, misst der Apostel Paulus einem von ihnen dennoch eine besondere Bedeutung zu. Und wir finden sie im Vers 16 und schlagen wir nochmal auf, in Epheserbrief, Kapitel 6. Und lesen dort den Vers 16. Dort heißt es: Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Der Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief im Kapitel 5, Vers 4, dass unser Glaube der Sieg ist, der die Welt überwunden hat. Da wir ja bereits darüber gelesen haben, dass unser Sieg vom Herrn kommt, so kommt folglich auch unser Glaube vom Herrn, der für uns streitet und uns am Ende auch den Sieg schenkt. Gott ist es, der den Glauben in uns bewirkt, der am Ende zum Sieg führt. Die Frage an dieser Stelle wäre nun: Was ist das für ein Glaube? Oder von welcher Art ist dieser Glaube, der uns am Ende den Sieg schenkt? Es ist ein Glaube, der standhält und nicht wankt, der nicht einknickt, wenn es schwierig wird, der nicht zweifelt, wenn ihm buchstäblich der Boden unter den Füßen weggerissen wird, der auch dann noch hofft, wenn es menschlich gesehen nichts mehr zu hoffen gibt. Es ist ein Glaube, der darauf vertraut, dass Gott da ist, auch wenn man nichts von ihm erkennen kann. Dieser Glaube ist die Hand, die durch den Nebel greift und sich am Thron Gottes festhält. Ich weiß nicht, ich spreche jetzt besonders die Autofahrer an oder vielleicht auch die Beifahrer. Ich weiß nicht, ob es dir schon einmal so ergangen ist, dass du mit dem Auto bei Nebel unterwegs warst und dass deine Sicht buchstäblich an der Windschutzscheibe geendet hat. Also mir ist es schon mal so ergangen und es war nicht sehr lustig. Es war nicht sehr angenehm. Wenn du die Strecke vorher aber schon mehrmals gefahren bist, dann weißt du vielleicht in etwa, was jetzt kommen müsste. Zum Beispiel eine Straßenkreuzung. Die Straßenkreuzung ist nach wie vor da, aber du kannst sie wegen des Nebels mit deinen Augen nicht sehen. So ist es auch mit Gott. Gott ist da, aber wir können ihn manchmal wegen der Umstände in unserem Leben nicht wahrnehmen. Im Neuen Testament haben wir ein ganzes Kapitel, das sich speziell mit dem Glauben von Männern und Frauen der Bibel beschäftigt. Es ist das 11. Kapitel des Hebräerbriefes, das uns gleich zu Beginn eine Definition über den biblischen Glauben gibt. Im Vers 1 heißt es nach der Luther-Übersetzung von 1984, und schlagen wir mal diesen Hebräerbrief auf, Kapitel 11, und lesen dort den Vers 1. Es heißt dort: Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder wie es auch die Schlachtübersetzung den zweiten Teil dieses Verses uns liefert. Es heißt hier eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Der biblische Glaube ist überzeugt von der Tatsache, dass Gott existiert und vertraut darauf, dass er stets auf das Wohl seiner Kinder bedacht ist und gemäß seiner Weisheit zu seiner Zeit eingreift, um zu ihrem Besten zu wirken. Der biblische Glaube aber erfordert von uns eine Entscheidung, Gott selbst dann zu vertrauen, wenn wir sein Handeln mit uns nicht verstehen. Es ist einfach, Gott zu vertrauen, wenn wir ihn verstehen. Aber sind wir auch dazu bereit, ihm auch dann noch zu vertrauen, wenn wir ihn nicht verstehen? Es ist einfach, Gott zu danken, wenn wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Aber sind wir auch dazu bereit, ihm vom Herzen dankbar zu sein, wenn wir nicht erhalten, was wir von ihm erbeten haben, darauf vertrauend, dass er stets weiß, was für uns das Beste ist und er uns nichts gibt, was uns schadet? Stell dir vor, du bittest Gott um etwas und er würde zu dir sagen: Ja, du hast völlig recht. Für die nächsten 10 Jahre wäre die Erhörung deiner Bitte zu 100% genau das Beste für dich. Aber am 11. Jahr geschieht etwas, was dich zu Fall bringen würde. Und weil ich das weiß, muss ich leider in meiner großen Liebe zu dir heute Nein zu dieser Bitte sagen. Unser großes Problem ist, dass wir nicht alle Daten haben. Wir sehen nur das, was vor Augen ist. Gott aber hat den Blick aus der Vogelperspektive und er kennt auch die Zukunft. Vor ihm liegt unser ganzes Leben offen. Wir lesen zum Beispiel im Psalm 139 darüber, dass Gott bereits alles über uns weiß, noch bevor wir das Licht der Welt erblickt haben. Daher liegt es einzig und allein an uns, ihm gerade deshalb, weil er alles weiß, zu vertrauen. Eine Glaubensschwester unserer Gemeinde, die Gott inzwischen zur Ruhe gelegt hat, prägte uns die folgenden Glaubensworte ihrer eigenen Erfahrung immer wieder ein. Merkt euch eins, der liebe Gott macht keine Fehler. Wenn wir auch oft das Warum, Wozu oder Weshalb nicht verstehen, so vertraut ihm dennoch, da er es am Ende immer recht macht. Wie erging es Hiob? Hatte Hiob alle Daten, sodass er verstehen konnte, warum ihm dieses unsagbare Leid widerfuhr? Nein, Hiob hatte nicht alle Daten. Und Gott hatte ihm selbst am Ende, nachdem er Hiobs Geschick gewendet hat, seine Gesundheit wiederhergestellt hat und ihn überreich gesegnet, auch diese Daten nicht geliefert. Aber Hiobs Glaube, sein Vertrauen in Gott ging so weit, dass er sagte, und wenn er mich auch tötet, so will ich ihm dennoch vertrauen. Ich möchte an dieser Stelle in unser Bibelstudium vom zweiten Quartal erinnern, bei dem es im Buch der Offenbarung um drei kosmische Botschaften ging. Wir haben es auch heute in der Lektion schon angesprochen, die kurz vor Jesu zweitem Kommen weltweit verkündigt werden. Im Rahmen dieses Bibelstudiums spielte auch der biblische Glaube eine entscheidende Rolle. Die am Ende in dem großen kosmischen Konflikt dann auch mit dabei sind. Aber die sich dann auch auf Gottes Seite stellen. In den beiden Kapiteln Offenbarung 13 und 14, in denen der große kosmische Konflikt beschrieben wird und auch seinen Höhepunkt findet, wird auch jeweils der Glaube erwähnt. Schlagen wir mal auf Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13 und lesen den Vers 10 am Ende. Also was am Ende auch in der Lutherbibel ist, ist bei mir fett gedruckt, hier steht. Offenbarung Kapitel 13, Vers 10. Hier heißt es, hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Und in Offenbarung 14, Vers 12, der bekannte Text, den wir sicher alle auswendig können, hier ist Geduld der Heiligen. Hier sind die da halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus. So lautet der Text nach der Luther-Übersetzung von 1984. In anderen Bibelübersetzungen steht im letzten Teil von Vers 12 der Glaube Jesu. Zum Beispiel nach der King James Übersetzung von 1979 oder auch den Glauben Jesu bewahren nach der Elberfelder Übersetzung von 1987. Liest man in den Büchern von Ellen White, so kann man dort sowohl den Wortlaut den Glauben an Jesus wie auch den Wortlaut den Glauben Jesu finden. Die letztere Formulierung sagt noch etwas mehr aus über die Qualität des endzeitlichen Glaubens, den die haben werden, die Jesus am Ende treu bleiben. Und wenn es sein muss, sogar bis hin zum Tod. Hinsichtlich des Glaubens beziehe ich mich im folgenden Teil auf die Ausführungen unserer Bibelstudienanleitung des zweiten Quartals vom 5. Juni auf Seite 111. Wo von dem Glauben Jesu gesprochen wird und es heißt dort, der Glaube Jesu ist ein Glaube, der so tief, so vertrauensvoll, so fest ist, dass alle Dämonen im Kosmos und alle Prüfungen auf Erden ihn nicht erschüttern können. Es ist ein Glaube, der vertraut, wenn er nicht sehen kann. Der festhält, wenn es wenig gibt, woran man sich festhalten kann. Dieser Glaube Jesu ist in sich ein Geschenk, das wir durch den Glauben erhalten und das uns durch die vor uns liegende Krise tragen wird. Es ist der Glaube Jesu, der in unseren Herzen wohnt, der uns befähigt, Christus als den Höchsten anzubeten und standhaft auszuharren, wenn das Malzeichen des Tieres in der Offenbarung durchgesetzt wird. Der Glaube Jesu ist jedoch nicht etwas, was plötzlich aus dem Nichts auftaucht. Gottes Volk muss gelernt haben, in diesem Glauben zu leben, Tag für Tag, heute, in guten und in schlechten Zeiten, wenn Gott nahe oder auch weit weg zu sein scheint. Und bezugnehmend auf Jesus heißt es dann weiter, als Jesus am Kreuz hing, in Dunkelheit gehüllt, die Schuld und Schande und Verurteilung der Welt tragend, war er auf die Beziehung angewiesen, die er sein ganzes Leben lang hier auf Erden mit seinem Vater gehabt hatte. Das heißt, durch ein Leben in völliger Abhängigkeit vom Vater, selbst in guten Zeiten, war Jesus auf die schlimmsten Zeiten, sogar auf das Kreuz, vorbereitet. Der Heiland vertraute, auch wenn die Umstände um ihn herum Anlass gaben, zu zweifeln. Selbst als es schien, als hätte Gott ihn verlassen, gab Jesus nicht auf. Inmitten der schrecklichen Finsternis, scheinbar von Gott verlassen, hatte Christus den letzten Tropfen aus dem Kelch des menschlichen Leids getrunken. In diesen schrecklichen Stunden hatte er sich auf die Zusage und Annahme seines Vaters verlassen, die ihm zuvor gegeben worden war. Durch den Glauben wurde Christus Sieger, und er nahm als Mensch hier auf Erden nichts für sich in Anspruch, was nicht auch seinen treuen Nachfolgern zur Verfügung stehen würde. Im Buch des Propheten Habakuk steht im zweiten Kapitel und dort im zweiten Teil von Vers 4 geschrieben die bekannte Aussage: Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Wir können uns nicht auf den Glauben von Schwester X oder Bruder Y verlassen, wie stark und fest dieser auch immer sein mag. In dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen konnten die 5 Klugen den 5 Törichten nicht helfen. Hier steht am Ende jeder allein für sich. Die Zeit der Vorbereitung ist jetzt. Jede jetzige Prüfung kann, wenn sie im Glauben ertragen wird, eine wertvolle Frucht in unserem Leben hervorbringen. In dem Buch Reflecting Christ finden wir auf Seite 303 darüber die folgende Aussage: Der Charakter, den wir entwickeln, die Haltung, die wir heute einnehmen, bestimmt unser zukünftiges Schicksal. Wir alle treffen die Wahl, entweder mit den Gesegneten in der Stadt des Lichts oder mit den Bösen außerhalb der Stadt zu sein. Die Grundsätze, die unser Handeln auf Erden bestimmen, sind im Himmel bekannt. Und unsere Taten werden in den Büchern der Erinnerung festgehalten. Dort weiß man, ob unser Charakter Christi Charakter ähnelt. Sind wir kluge Jungfrauen? Das ist die Frage, die wir heute durch unseren Charakter und unsere Gesinnung entscheiden. Gottes Wort ermutigt uns an vielen Stellen, den guten Kampf des Glaubens nicht aufzugeben, sondern bis zum Ende darin zu beharren. Durch die vielen Männer und Frauen der Bibel, die bis zum Ende ihres Lebens unter den schwierigsten Umständen an ihrer Treue zu Gott und seinem Wort festgehalten haben, werden gerade die Gläubigen, die im letzten Abschnitt dieser Weltgeschichte leben, dazu aufgefordert, ihren Blick auf den zu richten, der ihnen einzig und allein den Sieg schenken wird. Und darüber lesen wir im Buch, im Hebräerbrief, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Hebräer Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Es sind sehr ermutigende Worte, die man immer wieder lesen soll. Es heißt dort, darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt, und lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, damit ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Mögen diese Worte uns täglich dabei helfen, im Glauben die uns entgegengestreckte Hand Jesu festzuhalten. Er hat alles für uns gegeben, was er nur geben konnte. Lasst uns diese Hand niemals loslassen. Das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns alle. Amen. Amen. Unser lieber Heiland, von Herzen wollen wir dich loben und preisen. Ja, so wie wir es gesungen haben, wir wollen dir vertrauen. Und wir bitten dich für alle, die wir jetzt vor dir stehen, stärke unseren Glauben. Stärke uns Vertrauen in deine wunderbare Führung. Jeder von uns hat in seinem Leben Erfahrungen mit dir machen dürfen. Lass uns diese Erfahrungen nie vergessen. Lass uns immer wieder Rückschau halten auf all das, was wir schon mit dir erlebt haben, sodass wir neue Prüfungen, neue Herausforderungen und Schwierigkeiten auf uns zukommen, uns diese Erfahrungen mit dir, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, dann auch stärken, uns Kraft und Mut geben. Ermutige uns auch durch dein Wort, dieses kostbare Wort, das so viele wunderbare Verheißungen beinhaltet. Lass uns auch diese Verheißungen immer mit ins Gebet nehmen, dass wir mit Verheißungen beten und sie dir vorlegen. Danke, Herr, dass wir von dir die Kraft bekommen. Die Kraft liegt nicht in uns. Herr, so wie wir es damals auch beim Volk Israel gesehen haben, in ihnen war keine Kraft gegen dieses mächtige Heer, das hinter ihnen herzog. Aber du hast für dein Volk gekämpft. Du hast dich eingesetzt. Du hast den Sieg errungen. Auch bei David. Du hast ihm den Sieg geschenkt über diesen mächtigen Kriegsmann, über diesen Goliath. Herr, aber der Krieg wird nicht mit Waffen geführt, nicht mit Heer oder Kraft, sondern durch deinen Geist. Wirst du auch am Ende den Sieg erringen in dieser Welt über den Bösen. Ja, Herr, wir sind mit bösen Mächten und Gewalten umgeben und es ist uns nicht bewusst, was für ein Krieg um uns her geschieht. Aber wir wissen, dass du in diesem Krieg als der oberste Feldherr stehst und dass dir nichts entgeht und dass du Acht gibst auf jeden deiner Kinder und dass auch deine starken Engel uns umgeben wie eine feurige Mauer. Danke, Herr, dass wir diese vielen Berichte in der Bibel haben, die uns immer wieder zeigen, dass du den Sieg für dein Volk bewirkt hast. Und du gibst uns auch eine Waffenrüstung, damit wir bestehen können gegen die listigen Anschläge des Teufels. Lass uns jeden Teil dieser Waffenrüstung auch gebrauchen. Lass sie uns vollständig anlegen und nichts davon weglassen. Und stärke uns hier besonders den Glauben, dass wir im Vertrauen auf deine Kraft vorangehen. Auch in dieses neue Jahr. Herr, wir wissen nicht, was uns erwartet, was auf uns zukommt. Aber wir wollen voller Vertrauen auf dich schauen. Zu dir, Herr Jesus, dass du uns auch durch dieses neue Jahr führen wirst. Und dass du uns auch in all den Kämpfen, Problemen und Schwierigkeiten, Sorgen und Nöten zur Seite stehst. Auch wenn wir nicht immer sehen, wie es ausgehen wird, lass uns darauf vertrauen, dass du zu deiner Zeit das Richtige und das Beste für deine Kinder tun wirst. So segne auch diesen Sabbat und sei mitten unter uns nach deiner Verheißung und stärke uns für das, was im neuen Jahr uns erwartet. Hab Lob, Preis, Ehre und Dank dafür. Amen. Amen.